Gut, ich möchte auf Hochdeutsch wechseln, weil es dann einfacher geht mit den Notizen. Wir haben ja das letzte Mal das Kapitel 2. Korinther 5 bis Vers 17 zusammen betrachtet und möchten jetzt heute hier weiterfahren, die letzten vier Verse von diesem bezeichnenden 5. Kapitel im 2. Korintherbrief. Und ich lese die Stelle, ich lese aus Zusammenhangsgründen den Vers 17 noch einmal mit, Vers 17 bis 21. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er, Gott ist gemeint, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, damit wir vor Gott die Gerechtigkeit bekommen können, die vor ihm gilt. Es geht in diesen wenigen Versen, in diesen 4, 5 Versen, um die wichtigsten Themen der Bibel, die hier angesprochen werden. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Es geht um die Beziehung, um das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen. Es geht um Versöhnung oder Sühne, eine andere Übersetzung dieses griechischen Wortes. Versöhnung, Sühne. Das Wort kommt in drei Versen, Verse 18 bis 20, kommt es 5-mal vor. Dann geht es weiter hier in diesem Text um die Beurteilung des Menschen. Die juristische Beurteilung des Menschen, jedes Menschen, durch das höchste Gericht, beziehungsweise durch den höchsten Richter, Gott, Schöpfer allen Lebens. Ein weiteres Thema, das angeschnitten wird hier, ist die stellvertretende Begleichung einer Schuld. Das Bezahlen eines Lösegeldes von jemandem für jemanden anderes. Was ist der Hintergrund dazu? Jeder Mensch ist schuldig vor Gott. Und keiner kann seine eigene Schuld vor Gott begleichen, bezahlen oder selber wiedergutmachen. Dann ein weiteres großes Thema, das angeschnitten wird. Der Standard Gottes bezüglich dem, was schuldig oder unschuldig ist. Das heißt, das Gesetz, nach dem der höchste Richter einmal beurteilen wird, dich und mich. Welche Gerechtigkeit gilt dem denn vor dem höchsten Richter, vor Gott? Und dann das noch einmal ein weiteres großes Thema, das hier angeschnitten wird. Es ist die völlige Wiedergutmachung. Oder eben die Neuschöpfung des Menschen. Wir könnten sagen, zusammenfassen, und das ist vielleicht das wichtigste Thema, das hier angeschnitten wird. Der Freispruch vom Todesurteil. Freigesprochen vom Todesurteil. Liebe Zuhörer, ich frage mich oft, wie ist es möglich, dass diese Themen, die wir jetzt da erwähnt haben, dass die nicht jeden Menschen überall brennend interessieren? Mann oder Frau, jung oder alt. Warum interessieren diese Fragen die Menschen nicht? Die Antwort ist schon klar. Die ist mir schon klar. Aber es ist trotzdem eigentlich tragisch und gut, darüber nachzudenken. Die Antwort, Stichwort Ablenkung. Ablenkung. Das ganze System dieser Welt hat ein Ziel. Von diesen Themen, die wir jetzt erwähnt haben, abzulenken. Indem in uns alle möglichen kurzlebigen Wünsche geweckt werden. Konsum, Materialismus, haben, haben, haben. Ich, ich, ich. Geld haben, Beruf, Karriere haben, Rang und Namen haben. Aber auch Beziehungen haben, vielleicht Ehe haben, solange sie mir etwas bringt. Wenn nicht mehr, nehme ich mir neue Beziehungen. Natürlich mache ich auch gute Werke, damit mein Umfeld realisiert, wie gut ich bin. Alles dient schlussendlich zur Ablenkung von den wichtigsten Themen für uns Menschen. Oder denken wir an die Tausende von Stunden, die Menschen vor dem Fernseher verbringen. Auch das muss man sich einmal überlegen. Tausende von Stunden ihres Lebens vor dem Fernseher. Warum? Weil sie da lauter gute Dinge lernen. Hilfreiches. Kaum, kaum. Sondern um abzulenken von den wirklich wichtigen Themen. Und natürlich damit wieder neue Wünsche und Ziele und Begierden geweckt werden. Und das ganze Karussell wieder von vorne anfängt. Dabei stellen sich uns Menschen derart wichtige Themen wie eben das. Freispruch vom Todesurteil. Die Bibel macht immer wieder klar, dass jeder Mensch Sünde begangen hat und nach dem Maßstab Gottes schuldig ist. Ja, dass er bereits sogar als Sünder geboren wurde und damit schuldig vor Gott. Das ist das Bild, das die Bibel vom Menschen zeichnet. Die Wahrheit über den Menschen. Römer 6, 23 lesen wir das Urteil für Sünde bei Gott. Das Urteil für Sünde oder das Strafmaß für Sünde ist der Tod. Und genau das ist auch der Grund dafür, dass jeder Mensch stirbt. Das ist für uns eine banale Tatsache. Jeder Mensch stirbt. Aber hier im Wort Gottes ist nicht nur der zeitliche, der physische Tod gemeint, sondern es ist ein ewiger Tod gemeint. Und dargestellt. Denn jeder Mensch hat eine ewige Existenz und wird in seinem physischen Tod nicht einfach aufgelöst. Da kann man sich 100-mal verbrennen lassen. Es nützt nichts. Jeder Mensch ist eine ewige Existenz. Die Bibel spricht in diesem Sinn von der ewigen Existenz im Tod. Dieser Zustand im Feuersee. Oder andere drücken es aus als Hölle. Lesen wir das, was die Bibel darüber sagt in Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Wie wird das sein, dieses allerletzte große Endgericht? Johannes hat von Gott, vom Geist Gottes das gezeigt bekommen. Und darum schreibt er, und ich, gemeint ist Johannes, der Apostel, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie mehr gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Der erste Tod nennt die Bibel den physischen Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und nun behandelt unser Text hier in 2. Korinther 5 den Freispruch von diesem Todesurteil. Ist dies nicht tatsächlich das wichtigste Thema, mit dem sich ein Mensch befassen kann? Wenn man einen Todesfall miterlebt, wie jetzt kürzlich oder in der näheren Bekanntschaft, dann macht man sich vielleicht so kurz Gedanken über den Tod. Und dann werden die berühmten Redewendungen gebracht, Worte, die trösten wollen, aber weil sie sehr oft gar nicht wahr sind, können sie nicht trösten. Zum Beispiel, er oder sie hat es jetzt viel besser. Oder man sagt sich, der Tod ist doch ganz normal. Der Tod gehört zum Leben. Ja, stimmt denn das? Der Tod gehört zum Leben. Was sagt Gott, der Schöpfer allen Lebens, dazu? Wir lesen ja das ganz am Anfang der Bibel, wie Gott diese wunderbare Schöpfung allein durch die Kraft seines Wortes, seines Sprechens ins Leben ruft. Wie er eine vollkommene, perfekte Ordnung schafft. Und zwar im Makrokosmos, genauso wie im Mikrokosmos. Die gleiche Ordnung übrigens. Und wie er zu seiner eigenen Freude diese Erde füllt mit den schönsten Landschaften. Überall Leben, Leben, Leben. Pflanzen und herrliche Tiere in allen Formen und Farben. So berichtet es uns Gottes Wort. Und wir finden kein Wort von Sterben und Tod. Und zuletzt schafft er sich ein Gegenüber, weil er ein Gott der Gemeinschaft ist. Ein Gegenüber den Menschen aus Erdboden. Und durch Gottes eigenen Atem wird er zum Mensch, eine lebendige Seele, nach Gottes eigenem Bild, eine ewige Existenz. Und auch hier kein Wort von Sterben und Tod, dass Gott bereits irgendwie den Tod mit eingebaut hätte in den Menschen. Und so lebt der Mensch in dieser engen Gemeinschaft mit diesem Gott, bestens versorgt in der üppigen Fülle einer überaus reichen Schöpfung. Um den Menschen, der eine eigene Persönlichkeit ist, einen eigenen Charakter, Willen hat, um diesen Menschen, das Gegenüber Gottes, zu prüfen, verbietet Gott ihm von unendlich vielen Bäumen die Frucht eines einzigen Baumes, des Baumes der Erkenntnis des Guten und des Bösen, lesen wir im Wort. Der Mensch hat alle möglichen guten Dinge von Gott bekommen. Freude in Fülle, Gottes Nähe und Zuwendung, Gottes Liebe. Er darf alles genießen. Er darf alles tun, außer dieses einzige Gebot übertreten, nämlich das Gesetz Gottes zur damaligen Zeit. Du sollst nicht essen von diesem Baum. Und hier jetzt lesen wir zum ersten Mal vom Tod und vom Sterben. An diesem Punkt. Gott sagt dem Menschen, wenn du die Frucht von diesem Baum isst, dann musst du wissen, dann wirst du sterben. Dann musst du sterben. Ja, der Mensch hat es tatsächlich gemacht. Und zwar lässt er sich von Satan, diesem Urheber der Sünde, dem Erschaffer des Bösen, von Satan in Form der Schlange lässt er sich verführen und sündigt gegen Gott und zerstört so seine Beziehung zu Gott. Und er versucht sogar, seine Sünde noch zu verstecken vor Gott. Damit ist unmittelbar diese Beziehung zwischen Gott und Mensch völlig zerstört. Und Gott vertreibt den Menschen aus seiner unmittelbaren Umgebung. Warum? Der Mensch hat sich ja entschieden, Satan mehr zu glauben als seinem Schöpfer. Und von da an hat dann die traurige Geschichte dieser Menschheit ihren Lauf genommen. Jeder Mensch wird mit dieser sündigen Natur seines Urvaters geboren und wird unausweichlich in den Tod gehen. Du wirst sterben, hat Gott gesagt. Nicht nur der Mensch, die ganze Schöpfung Gottes wurde durch die Sünde in diesen Todeskreislauf hineingezogen. Gehört der Tod wirklich zum Leben? In keiner Art und Weise. Nie und nimmer gehört der Tod zum Leben aus der Sicht des Schöpfers. Nichts ist so gegensätzlich, nichts ist so im Widerspruch zum Leben wie der Tod. Aber nicht Gott ist schuld am Tod, am Zustand des Menschen, am Zustand dieser Erde, sondern der Mensch selber, der seine eigenwilligen Wege gehen will. Wie oft wird heute Gott als Schuldiger hingestellt? Über all das Leid, über all die Not, die Kriege und so weiter. Ist das ein liebender Gott? Nein, der Mensch ist schuld daran. Sein Herz, dein und mein Herz beherbergen all diese Dinge, die wir in der Welt anklagen. Die Gier, den Egoismus, den Krieg, die Zerstrittenheit. Nun ist ja eben gerade darum die Bibel von unschätzbarem Wert für uns. Die meisten Menschen streben nach so kurzlebigen, vergänglichen Dingen. Eben das System Ablenkung wirkt so gut. Sie glauben nicht, dass die Bibel für sie so wertvoll sein könnte. Dabei hat Gott sich in seinem Wort selber offenbart. Wir können das Wesen, den Charakter Gottes erkennen in der Bibel. Und wenn wir uns fragen, was ist das Wesen Gottes, was ist der Charakter Gottes, so werden wir sehr rasch zwei Wesenszüge Gottes ganz besonders stark dargestellt finden in der Bibel. Zwei Wesenszüge. Der erste Wesenszug Gottes ist seine Heiligkeit. Und der zweite Wesenszug Gottes ist seine unermessliche Liebe zu den Menschen. Viele Menschen heute vertreten die Meinung, dass Gottes Liebe zu den Menschen nicht vereinbar sei mit einem Endgericht und mit dem ewigen Tod im Feuersee für alle Menschen, die nicht geglaubt haben. Sie kennen weder Gottes Wesen, noch kennen sie die Größe seines Werkes, das er unternommen hat, um uns Menschen eine ewige Errettung vor diesem Tod, vor diesem Schicksal anbieten zu können. Viele Stellen in der Bibel beschreiben die erhabene Heiligkeit Gottes. Psalm 47,9 sagt zum Beispiel, dass sein Thron Heiligkeit ist. Das heißt also, sein Reich, seine Herrschaft besteht in Heiligkeit. Sünde ist das Gegenteil von Heiligkeit. Sünde bedeutet, Kurzfassung in zwei Wörtchen, gegen Gott. Gegen Gott. Übertreten von Gottes Gesetz, von seinem Gebot, von seinem heiligen Willen. Und jede Sünde muss aufgrund von dieser Heiligkeit Gottes beurteilt werden und gerichtet werden. Jeder Sünder muss vor Gott Rechenschaft ablegen, wie wir das gelesen haben, im Endgericht. Und das Urteil oder das Strafmaß für die Sünde ist der Tod. Aber Gott ist nicht nur Heiligkeit. Gott ist auch Liebe. Und so sagt die Bibel, Gott freut sich nicht am Tod des Sünders. Er will nicht den Tod des Sünders. Im Neuen Testament, im 1. Timotheusbrief ist es so formuliert. Gott ist ein Retter und er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis, zur Einsicht der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Evangelium der Bibel in Kurzfassung. Es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle zugänglich gegeben hat. Viele meinen, wenn Gott uns sündige Menschen so sehr liebe, dann könne er uns ja einfach so akzeptieren, wie wir sind, mit unserer Sünde. Wir haben ja schließlich auch noch unsere guten Seiten. Diese Haltung ist bewusstes, ich darf es so hart sagen, bewusste Ignoranz. Es ist nämlich selbst in unseren menschlichen Systemen nicht so. Wie es zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel an einen Rechtsstaat denken. Was ist ein Rechtsstaat? Ein Rechtsstaat hat eine zum Beispiel den Menschenrechten entsprechende Verfassung und eine entsprechende Gesetzgebung. Wer die Gesetze missachtet, wird zur Verantwortung gezogen und gemäß dem Gesetz verurteilt und muss Strafe zahlen oder absitzen. Das ist das Wesen des Rechtsstaates. Man fragt sich nur, wie viele Rechtsstaaten es eigentlich noch gibt auf dieser Welt. Wenn nun jeder in diesem Staat nach eigenem Gutdünken die Gesetze brechen kann, und mit etwas Schmieren und Bestechen oder sonstigen guten Beziehungen bleibt er unbehelligt. Ist das noch ein Rechtsstaat? Und Gott sollte trotz den klaren Geboten und Gesetzen ihre notorische Übertretung einfach so akzeptieren? Gottes Thron ist Heiligkeit. Dies ist die höchste Form des Rechtsstaates, sozusagen. Und genau hier kommt nun seine unfassbare, unbeschreibliche Liebe zu uns Menschen in Aktion. Und wir können jetzt vielleicht dieses wichtige Thema Versöhnung beziehungsweise diesen biblischen Begriff Sühne in unseren Versen, die wir gelesen haben, besser verstehen. 2. Korinther 5, 19. Gott war in Christus und versöhnte die Welt, gemeint sind die Menschen, mit sich selber. Das heißt, Gott selber wurde in der Person Jesus Christus Mensch. Und darum heißt es, der Mensch Jesus Christus wurde Mittler zwischen Gott und den Menschen. Aber wie kam es nun zur Versöhnung zwischen Gott und Menschen? Wie wurde die riesige Schuld der Menschen getilgt bzw. gesühnt? Oder noch anders gesagt, die Strafe beglichen, bezahlt, so dass es die Möglichkeit gibt, dass Gott den Menschen ihre Sünden tatsächlich nicht anrechnet, wie wir hier im Vers 19 lesen. Weil er selber, Gott, im Jesus Christus, die Strafe für unsere Sünde, unser Todesurteil, auf sich selber genommen hat. Damit wir von unserem verdienten Todesurteil freigesprochen werden können. Das ist das, was wir im letzten Vers gelesen haben. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit haben können, die vor Gott gilt. Diese Tatsache wurde schon 700 Jahre vor Christi Geburt vom Propheten Jesaja angekündigt, prophezeit, dass es einmal so kommen wird. Für wahr, schreibt er im 53. Kapitel, Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Gemeint ist der Messias, Jesus Christus. Wir aber hielten ihn für bestraft von Gott und geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Sünden willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Oder Apostel Petrus drückt es folgendermaßen aus. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid. Aus eurem nichtigen Wandel, aus eurem Sündenleben, könnten wir sagen. Sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wegen dieser unfassbaren Liebe Gottes wurde Gott selbst Mensch. Darum musste Christus diesen furchtbaren Tod am Kreuz sterben. Eine Todesform, die nur für die allerschlimmsten Verbrecher in der damaligen Zeit angewendet wurde, weil sie so schrecklich war. Gott hat für dich und für mich diesen Tod auf sich genommen, an meiner Stelle. Damit ich freigesprochen werden kann von der ewigen Verdammnis. Ich möchte auch noch einmal das Kapitel 3 vom Johannesevangelium aufschlagen. Das Johannesevangelium, ein reicher Bericht über diese Zusammenhänge, über die Rettung, über die Absicht Gottes mit den Menschen. Kapitel 3, Vers 14b an dort. So musste der Sohn des Menschen erhöht werden, gemeint ist am Kreuz, erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt, wieder sind die Menschen gemeint, die Menschen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren, sondern ewiges Leben hat. Und noch Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Philipp hat es auch schon vorgelesen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und das wird im letzten Vers dieses Kapitels noch einmal wiederholt. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Was muss ich tun, damit ich nicht in dieses Endgericht komme und nicht in diese Ewigkeit, die dort als der Feuersee beschrieben werden, um nicht in dieses Gericht zu kommen. Wir haben es hier gelesen. Es ist fast undenkbar einfach. Und doch so schwierig für viele Menschen. In den Evangelien lesen wir, viele möchten eigentlich durch diese Pforte hindurchgehen, auf den Weg der Errettung, auf den Weg in die Gemeinschaft, in den Himmel, zum Herrn Jesus, zum ewigen Leben. Aber sie drehen um diese Pforte und sie gehen doch nicht. Was muss man denn tun? Gibt es Dinge, die man leisten muss? Werke, gute tun oder so? Nein, es nützt nichts. Es gibt nur eines zu tun. Wir haben das jetzt mehrmals gelesen. an Jesus, den Christus, den Retter, glauben. Glauben. Glauben, dass er sowohl Gott als auch ganz Mensch ist, dieser eingeborene Sohn. Glauben, dass ich vor Gott ein Sünder bin und dass meine eigene Sünde mich jetzt schon verurteilt zum ewigen Tod im Gottesferne, im Feuersee. Meine eigene Sünde verurteilt mich dazu. Glauben, dass Jesus an meiner Stelle am Kreuz in den Tod ging, damit meine Sündenschuld bezahlt ist, ausgetilgt oder gesühnt, versöhnt, wie wir in unserem Text stehen haben. Dieser Glaube, das Vertrauen auf das Lösegeld Jesu Christi, hat mich hier, hat mich vor dem gerechten Gericht Gottes gerettet. Das weiß ich mit ganzer Gewissheit. Ich bin vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, durch Gottes Gnade und Liebe. Weiter hinten im Johannesevangelium wird das gesagt. Wer an ihn glaubt, der kommt nicht in das Gericht, es wird wiederholt, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. An Jesus als meinen Retter glauben heißt auch, dass ich mich vor ihm demütige, mich ihm unterwerfe, dass ich nicht mehr mir selber lebe, sondern für ihn. Das wird ja wenige Verse oberhalb von unserem Text gesagt. Diejenigen, die nun leben durch das Werk Christi, die leben nicht mehr für sich selbst, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Im Vers 20 dann in unserem Text erklärt der Apostel Paulus seine Lebensaufgabe. Botschafter, das heißt Gesandter für Christus. Jeder Gerettete, jeder an Christus Gläubige wird zu einem Botschafter Christi. Gott selbst ermahnt, wir könnten auch sagen, warnt durch uns, durch seine Botschafter. Und gleichzeitig ist es ein Bitten stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das Ermahnen oder Warnen widerspiegelt uns die Heiligkeit Gottes. Jede ungesühnte Sünde wird gerichtet und führt zum Tod. Das Bitten, wenn da steht, sozusagen Christus bittet, lasst euch versöhnen mit Gott. Das Bitten widerspiegelt die große Liebe Gottes zu dir und zu mir. Er wünscht niemandem den ewigen Tod in der Hölle. Er hat alles getan, einen unbegreifbar hohen Preis bezahlt, die Strafe für die Sünde auf sich selber genommen. Und so hat jetzt jeder Mensch die Möglichkeit, durch Glauben dieses Lösegeld in Anspruch zu nehmen. Wer es wissentlich und willentlich ablehnt, wer sich Gott und seinem Erlösungsweg nicht unterwirft, der ist schon gerichtet. Gottes Liebe ist es, die dazu führt, dass er, der Herr Jesus selber, müssen wir uns das vorstellen, er bittet flehentlich, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, so möchte ich einfach zum Schluss kommen und fragen, bist du versöhnt mit Gott? Ist der Herr Jesus dein Retter und dein Herr? Wenn er zwar dein Retter sein soll, aber nicht Herr deines ganzen Lebens, dann musst du vielleicht dich selber anzweifeln, ob du wirklich an ihn glaubst, dich ihm unterworfen hast. So bitten wir stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, für die Bibel, für die Offenbarung von dem dreimal heiligen Gott, Gott dem Vater, von dir, Jesus Christus, vom Heiligen Geist, drei Personen in einem Gott. Wir danken dir für die Offenbarung vom Wesen, von Heiligkeit, aber gleichzeitig von dem Erbarmen und von dieser Liebe, die du uns zeigst, Herr. Wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist. Für uns stellvertretend der Tod, den wir verdient hätten, auf dich hast genommen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir das dürfen im Glauben so einfach annehmen, für uns in Anspruch nehmen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du doch zu uns allen redest. Dass du auch die viele Ablenkungen in unserem Leben, dass die doch auf die Seite gelegt werden. Herr, so oft gehen wir an den wichtigsten Fragen vorbei und beschäftigen uns mit Sachen, die in kurzem überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Hilf du, Herr, dass wir uns alle den wirklich wichtigen Fragen stellen können. Gib du Gnade, Herr, und schenk du doch, dass noch viele erkennen können, was du hast gemacht für uns. Amen.